Herzlich willkommen auf meinem Podcast Glücklich sein ist eine Entscheidung. Und vermutlich kennst du es. Warum haben wir trotz unseres eigentlichen so guten Lebens immer noch das Gefühl, das ist nicht ausreichend? Und da gibt es so viele Fragen, die auftauchen. Und da habe ich mir die Fachfrau jetzt an den Tisch geholt, Lena Wittneben. Ihr mögt sie kennen. Sie schreibt regelmäßig in Spiegel Online bei Job und Karriere. Sie ist aber auch bei Führungskräfteentwicklungsseminaren und so etwas dabei. Und Rednerin und wie auch immer, das werden wir jetzt alles sicherlich kennenlernen. Erstmal, Lena, herzlichen Dank, dass du da bist, dass du mit deiner Expertise da bist, dass du entspannte Antworten für uns hast, denn das weiß ich. Herzlich willkommen.
Oh, liebe Greta, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, bei dir zu sein. Und ja, ich spüre schon so ein bisschen Vorschusslorbeeren auf meinem Kreuz. Ich weiß nicht, ob ich die Fachfrau bin. Denn nur weil ich mich mit den Themen beschäftige, heißt das nicht, dass ich sie irgendwie gemeistert hätte. Aber ich freue mich total, dass wir darüber sprechen. Und ja, danke dir einfach, dass ich in deinem tollen Podcast zu Gast sein darf.
Das ist also ein Geschenk für mich. Du hast ein neues Buch rausgebracht. Das heißt, es kommt jetzt raus. Ganz gelassen, unperfekt. Da sträubt sich ja eigentlich schon mal das Nackenfell, unperfekt. Nein, das geht ja gar nicht. Das in diesen Zeiten und so weiter ist das alles nicht machbar. Wir reden aber auch über Zuversicht in diesen wilden Zeiten. Das finde ich so ein wichtiges Thema. Wo wollen wir anfangen? Was ist da das? Wie kann es denn bitteschön sein, dass wir in unserem doch recht stabilen Leben, welches wir hier trotz allem führen, immer noch nicht das Glück fühlen, was wir meinen, was da sein müsste? Wie kann das sein?
Wenn ich darauf die allumfassende Antwort hätte, dann würde ich wahrscheinlich hier nicht sitzen, sondern irgendwie als sphärisches Wesen irgendwie durch die Luft schwirren. Also lange Rede kurz, ich beschäftige mich damit und habe natürlich auch keine allumfassenden Antworten und vor allem auch keine Lösung. Und um auf deine Frage aber hoffentlich einigermaßen passgenau zu antworten, glaube ich, also erstmal hat ein jeder und eine jede ja ganz, ganz unterschiedliche Auffassungen von einem glücklichen und einem gelingenden Leben. Absolut. Und ich glaube, da ist schon die allererste Klippe, denn wessen Maßstäbe haben wir denn irgendwann mal übernommen, was ein ach so erfolgreiches, glückliches oder gelingendes Leben ist? Und ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht möglicherweise viele Menschen da einfach auch so den Zugang verloren haben mit, was ist mir denn eigentlich wichtig? Und wenn wir dann natürlich von so, von westeuropäisch geprägten Parametern ausgehen mit Karriere und Sichtbarkeit und dies und das, dann ist das natürlich sehr eindimensional. Das sind natürlich auch alle Dinge, die man irgendwie messen kann. Aber ich glaube, dass das bestimmt nicht das Glück eines jeden oder jeder Einzelnen ist.
Nein, da gebe ich dir völlig recht. Das ist bestimmt ganz individuell. Aber ich glaube, wir tappen alle in jungen Jahren in eine Falle, weil uns da sowas von der Werbung zum Beispiel vorgegaukelt wird oder so. Ich will jetzt gar nicht immer sagen, es sind die Eltern oder, also ich glaube, ich selber habe mir viel so aus irgendwelchen Sachen so zusammengesucht und es war, so nannten wir das damals, mein Mann und ich, ja, wir bauen uns ja jetzt erstmal etwas auf. Ne? Und für meinen Mann war da sehr viel mehr Auto da drin als für mich, sage ich jetzt mal. Also was es dann für jeden so ist, es hat aber immer einen materiellen Wert gehabt. Mhm. Und ich war ganz klar der Meinung, ich habe immer eine große Liebe geheiratet, der versteht das ja, wenn da jetzt nicht so viel Zeit ist für Beziehungen. Also das war mir nicht in den Sinn gekommen. Das war ja, also mein Gott, noch eins, wir sind ja so verliebt, da kann ja gar nichts passieren. Mhm. Dass man sich darum kümmern müsste, das habe ich lange nicht begriffen. Und dass man da mal feste Dates machen sollte oder irgendwie sowas. Natürlich kannte ich auch nicht diese große Glücklich-Studie von der Harvard-Universität und so, wo es heißt, es kommt am Ende immer auf die Beziehung an, wie glücklich man ist. Und zwar auch zum Busfahrer und zur Kassiererin und sowas alles. Und ich wüsste jetzt nicht, von wem ich das übernommen habe. Meine Eltern, ich komme vom Bauernhof, das waren andere Maßstäbe. Das war, da war jetzt nicht hier Glitzer oder das tolle Sportauto oder so. Das war überhaupt nicht. Aber ich habe es ja trotzdem irgendwo drin gehabt, dass ich da was erreichen wollte. Und insofern würde ich sagen, wir selber sind da diejenigen, die das verursacht haben. Aber das Gute ist ja, dann können wir es auch selber ändern.
Absolut. Und da bist du ja sowieso durch meine Brille das allerbeste Beispiel, weil eins deiner Leitsprüche, also grätsch mir sonst rein, wenn ich das falsch sehe, ist ja auch, dass Glücklichsein eine Entscheidung ist.
Ja, absolut.
Und ich würde sogar offen gestanden noch ein bisschen runterdampfen wollen und sagen, zufrieden sein, ja, ist eine Entscheidung. Weil ich meine, wann sind wir oder wann bin ich denn immer glücklich? Und ich finde einfach so eine entspannte Zufriedenheit und zu denken mit, ja, also in Summe lebe ich dankenswerterweise das Leben, was ich gerne leben möchte. Mhm. Natürlich ist irgendwie nicht immer alles glatt gebügelt und irgendwo gibt es immer auch noch ein Ja, aber. Und ich finde, das darf ja auch sein. Und ich, was du zu Beginn gesagt hast, da musste ich nachdenken, als du skizziert hast, als du und dein Mann damals gesagt haben, wir bauen uns jetzt erstmal was auf.
Genau, so hieß das und damals.
Ja, klar, absolut.
Kennst du auch den
total,
Ausdruck?
Total. Und ich finde, da klebt immer so ein Wenn-Dann dran. Ne? Also so, wenn wir uns dann, wir dann irgendwann das Einfamilienhäuschen haben, also jetzt, um mal nur auch in Klischees zu sprechen, dann sind wir glücklich. Und ich glaube,
bei uns war's das Reihenhäuschen tatsächlich.
Oder so,
ich mit 27 hatte ich schon dieses, also da war mit 25, muss dir vorstellen, haben wir, da fragte mich noch so eine Immobilienfrau, wie bitte war das möglich? Heute kommt keine 27-Jährige oder 25-Jährige darauf, mit ihrem Mann sich ein Reihenhaus zu kaufen. Also das ist also eine ganz andere Welt. Ne? Ja. So.
Und ich glaube eben halt, dass viel an diesem Wenn-Dann dranhängt, ne? Ja. Und das muss man ja auch gar nicht nur an materielle Besitztümer knüpfen, um jetzt an so einen Klassiker wie ein Haus, sondern dass wir glaube ich häufig im Alltag verlieren, dass die Strecke ja bestenfalls schon das Schöne ist, wo wir glücklich sind oder einfach auch zufrieden und nicht dieses wenn ich jetzt das Buch herausgebracht habe oder wenn das ist, sondern so nein, der, ich will jetzt nicht so ein abgeschmacktes, der Weg ist das Ziel bringen und gleichzeitig
sind aber also, schon die einprägsamen Sätze, die wir kennen.
Klar, ne? Also, wir sind ja im Hier und Jetzt und ich habe mit vielen Dingen die Erfahrung gemacht, nicht, dass ich es jetzt irgendwie zu Reichtum gebracht hätte, weiß Gott nicht, oder irgendwelche Statussymbole angehäuft hätte, auch das nicht, aber auch das hatte ich nie auf dem Zettel. Ja. Ich glaube nur einfach nicht, dass das dann nachher der Heilsbringer ist. Und genauso, ich bin überhaupt keine Freundin von diesen sogenannten Bucketlists, ne? Also diese Löffellisten, immer so, ach Mensch, und einmal da oben an den Rocky Mountains und einmal dies und das. Auch das will ich für andere Menschen überhaupt nicht madig machen, ne? Denn wenn beispielsweise auch irgendein Reiseziel ein großer Wunsch für einen Menschen ist, so klar, dann lauf dafür los. Wer bin ich, durch meine kleine Brille zu beurteilen? Ich glaube nur, dass es häufig viel zielführender ist, wenn wir uns mal ganz ehrlich in innerer Klausur und im stillen Kämmerlein fragen, was steht denn eigentlich dahinter? Also steht da irgendwie ein Wunsch nach Abenteuer oder nach jetzt ein ganz, ganz großer Wert Freiheit hinter?
Ja.
Und dann finde ich es immer schöner. Dann lass doch mal überlegen, wie wir diese Dinge, die eigentlich hinter so einem Bucketlist-Ding stehen, wie wir die viel kleiner runterdampfen können und in den Alltag bringen können. Weil dann müssen wir nicht die viel zitierte Löffelliste abarbeiten, sondern dann können wir es viel stärker leben.
Also das im also nicht erst in 3 Jahren oder in was weiß ich, wann ich das erreicht haben will, sondern wie kann ich jetzt es im Alltag klein, also heißt das, ich überlege mir, was würde mich heute glücklich machen, jetzt? Was wäre da besonders schön?
Das weiß ich gar nicht mal. Also ich meine es nur so runtergedampft von der Bucketliste. Also wenn eben, weiß ich nicht, Abenteuer oder Freiheit dein Urziel ist, was hinter diesem, wir bleiben mal bei den Rocky Mountains Reiseziel hintersteht, dann kannst du dich ja vielleicht viel einfacher fragen mit, ja okay, aber was würde denn eigentlich Freiheit und Abenteuer beispielsweise von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr bedeuten, ja? Weil wie kann ich denn das vielleicht in meinen Alltag respektive in meinen Arbeitsalltag bringen?
Ja.
Und das heißt ja nicht, dass ich dann dem Chef oder der Chefin oder der Kollegen sage, so hier, jetzt mach ja alles, was ich will. So meine ich das natürlich nicht, aber zu überlegen, ja, was würde mir denn ein Müh mehr Abenteuer oder ein Müh mehr Freiheit im Alltag schenken. Deshalb kann er oder sie ja trotzdem irgendwann in die Rocky Mountains fliegen und da oben stehen und denken, alto Belli, also das ist hier aber wirklich ein Ausblick.
Ja.
Aber ich glaube einfach immer, lange Rede kurz, dass es einfacher ist, wenn wir unsere Urwünsche oder die Motive, die Werte, die uns leiten, wenn wir die einfach runterdampfen können, dann haben wir auch nicht immer dieses beknackte Wenn-Dann. Also wenn ich die Kohle habe, wenn ich die Zeit habe, dann mache ich diese große Reise, sondern nö, guck doch, wie du es in den Alltag kriegst.
Also wollen wir da uns gerade mal dran versuchen, weil da fehlt mir gerade noch eine Brücke. Also ich stelle mir jetzt vor, ich sei im Angestelltenjob, ne, wie du gerade sagtest, 9-to-5. Und da will ich jetzt Abenteuer. Okay, Freiheit würde ich an manchem Punkt vielleicht eher hinkriegen. Aber Abenteuer, was könnte das sein?
Oh, war ja.
Abenteuer heißt für mich, muss ich gerade auch mal versuchen zu definieren, es ist etwas Neues, glaube ich. Mhm. Also etwas, es ist meine Bereitschaft, mich auf das Neue einzustellen. Also es ist nichts bedrohlich Neues, sondern, oh, was mag das wohl sein? Wie werde ich mich da wohl fühlen, wenn ich das mache? So heißt das. Ich biete mich an, im Job auf der Bühne zu stehen, wofür ich sonst vielleicht gestorben wäre und um Gottes Willen schnell wegrennen. Die lachen mich hinterher aus oder so etwas. Ist das Abenteuer? Hast du da Bilder vor Augen gerade?
Mensch, jetzt habe ich mich mit den Rocky Mountains und dem Dampf, dass man in den Arbeitsalltag runter ist, habe ich mich hier am Tisch mit dir verhaftet.
Ja, sehr gut.
Ich merke das schon. Aber klar, ja, wie würde ich das machen? Also natürlich, wenn jetzt ein Mensch sagt, mit uiuiui, also einen Vortrag vor der Belegschaft zu halten, das wäre für mich da das Allerschlimmste, dann glaube ich, hätte das so einen überdrehten Abenteuercharakter, der dann ja irgendwie auch nicht mehr passgenau wäre. Aber wenn wir Abenteuer oder wenn dieser Mensch das so begreift mit, hey, raus aus den gewohnten Bahnen, Neues machen, was Unvorhergesehenes tun, dann kannst du ja überlegen, was das eben in deinem Alltag bedeuten würde und natürlich auch, was die Bedingungen in einer Organisation hergeben.
Und wenn es jetzt in Arbeitsabläufen oder mein Schreibtisch steht ab sofort immer auf dem Hof.
Oder nur wenn das Abenteuer wäre und wenn das machbar ist.
Ich möchte irgendwo.
Gut, also es könnte ja beispielsweise sein, dass du sagst mit, oh Mensch, eigentlich fällt es mir nicht so leicht, mit Jüngeren Kontakt zu haben. Ich kümmere mich jetzt hier mal um die neuen Azubis. Ich mache irgendwie, wenn die jetzt hier am 1.8. oder am 1.9. bei uns in der Firma ihre neue Lehre beginnen, dann mache ich hier irgendwie so eine Art Reverse-Mentoring-Programm. Keine Ahnung. Also das ist jetzt halt wirklich ein sehr konkretes Beispiel, über das wir hier fingiert haben.
Sehr hilfreich.
Ja.
Und ich hoffe, dass ihr da draußen euch gerade auch Gedanken macht, wenn ihr merkt, wie wir hier rumforschen.
Ja.
Was könnte denn Abenteuer sein? Und da hast du gerade eine Formulierung gebraucht, die ich glaube ich sehr hilfreich ist.
Mhm.
Raus aus eingefahrenen Bahnen.
Ja, voll. Dieses. Aus festen Routinen.
Also, ja, genau. Ne,
Routine, ich bin totaler Routinenfuchs. Ich bin halt auch so ein totaler Strucki-Mensch und ich brauche morgens irgendwie, oder nicht nur morgens, ich brauche meine festen Abläufe. Und es gibt ja auch Sicherheit und dadurch können dann ja auch Gewohnheiten ins Laufen kommen und alles ist wie geschmiert, gar keine Frage. Und gleichzeitig ist es ja auch immer schön, mal aus der, Achtung, jetzt kommt ein Coaching-Buzzword, aus der viel zitierten Komfortzone rauszukommen und mal wieder was Neues zu machen. Und da bist du ja auch wiederum das fleischgewordene beste Beispiel. Ein Mensch, der sich irgendwie x-mal wieder, immer wieder neu erfindet, sich Dinge traut, Dinge macht und ich glaube, du kannst da viel besser etwas zu sagen.
Besser bestimmt nicht, aber bei mir hilft die Neugier. Mir hilft die Neugier. Ich bin einfach so neugierig. Meine Güte, wie wird es da wohl sein? Also erstmal würde ich, glaube ich, mittlerweile dieses Wort Komfortzone ins Freudenfeuer werfen. Das ist, also wenn ich jetzt ein Auto bestelle mit allem Komfort, dann ist das super Ding, in das ich mich hineinsetze. Das ist aber nicht die Komfortzone von den Menschen. Das ist die Die Summe, die Zahl, die Schnittstelle, die sie gerade noch aushalten, das ist Komfortzone, aus die sie nicht rein. Das kenne ich ja. Mm. Eine bekannte Zone, aber also Komfortzone steht diesem Begriff, wie ich ihn verstehe, nicht zu.
Ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, danke für den Impuls.
Fangen wir jetzt an. Und ja. Dann, das ist da, wie ich es gerade noch so aushalte. Und ich glaube, ich bin jemand, obwohl ich frage mich auch gerade, habe ich noch alle Tassen im Schrank, was behaupten zu wollen. Ich habe so lange in einer Situation, nämlich in meiner Ehe, die war ausgehalten, und wollte, aber sagen wir mal, heute bin ich jemand, der alles doch lockerer in die Luft werfen kann und mal gucken, ob man die Bälle auch anders auffangen kann. Das gelingt mir heute also wesentlich besser. Und insofern ist da, glaube ich, sehr viel mehr Abenteuer drin. Ich würde aber tatsächlich jungen Eltern und auch Großeltern, also ich denke da schon an kleine Kinder, die haben den besten Helfer für Abenteuer. Die haben also wenn man sich darauf einlassen kann, also und zu sagen, ja, lass uns doch mal so machen, ne? Oder wieso eigentlich nicht? Also wir wollten Picknick auf dem Rasen im Garten machen, jetzt regnet es, dann machen wir eben Picknick auf dem Fußboden im Wohnzimmer oder so etwas. Ne? Das kann man da auch machen. Und also da würde ich sagen, ist Abenteuer machbar und möglich. Ja. Aber im Job, ich finde es ganz toll, das miteinander zu verbinden. Also ich werde auch noch nach dem Podcast darüber nachdenken und vielleicht kommt dann auch noch mal irgendwie ein Video dazu. Ich weiß noch nicht. Aber ich finde es schon ganz spannend. Was sind meine Bedürfnisse hinter meiner Bucketlist, hast du jetzt gemeint, aber hinter meinen vordergründigen Wünschen, was ich so machen will, was steckt eigentlich dahinter? Freiheit ist bei mir auch ein Riesenthema, bei dir auch, ne? Ja, also ein Freiheitsbedürfnis, also meine Güte, noch eins. Ja. Also
9-to-5 könnte man uns beide nicht irgendwo hinsetzen. Schwierig, also zumindest schwierig.
Ja, aber nee, ich brauche diese innere Freiheit, dieses, also ich in Urzeiten kann ich mich vielleicht noch einfügen. Aber wird schwierig.
Ja, aber was mir gerade noch dazu einfällt, das fand ich spannend, was du vorhin mit diesen Bälle in die Luft schmeißen gesagt hast, weil da dürfen wir uns ja, glaube ich, auch immer fragen, wessen Bälle schmeiße ich hier eigentlich gerade in die Luft? Ja, also sind das eigentlich auch alle meine, die ich da irgendwie rumjongliere, im wahrsten Wortsinne? Und kann ich vielleicht auch den einen oder anderen Ball einfach mal getrost fallen lassen? Ne?
Ja, also auch ein schönes Bild.
Das ist ja das eine. Und wo wir jetzt über den, wir haben uns jetzt hier so in diese Abenteuer und Freiheit reinmanövriert.
Ja, genau.
Und da ist mir gerade, wo du sagtest, denkst du nochmal drüber nach, machst du vielleicht noch ein Video dazu. Ich glaube, dann einfach auch immer diese Werte in jedem Lebenskontext ja wieder neu zu konnotieren. Ja. Also Abenteuer wird jetzt ja, um es mal ganz plakativ runterzudampfen, in der Liebe etwas anderes bedeuten als eben im Job
oder auf der Reise.
Also ich glaube auch da jeden
aber
Wert.
Abenteuer in der Liebe, also ich meine, das muss ja an eine Plakatwand geschrieben werden, finde ich. Ja, da gehört sie doch eigentlich ursprünglich hin, findest du nicht?
Ja, absolut. Aber ich glaube auch, dass das Abenteuer per se ja bestenfalls einfach auch in dein Leben gehört. Und dann können wir auch wieder sagen, dass ein Leben bestenfalls ja auch Liebe beinhaltet.
Ja, also das ist ja meine Definition von Liebe. Das ist die Liebe zum Leben, die Liebe zu dem, was ich tue. Und ja, auch die Liebe zu meinem liebsten Menschen. Ja. Ohne Frage, aber auch die Liebe zu mir selber, die Liebe, also diese allumfassende, unglaubliche Macht und Kraft in unserem Leben, wenn ich das reinbringen kann und das noch mit einer Abenteuerlust vermischen kann. Heidewitzka. Also da ist ja kein Halten mehr.
Nee, absolut.
Also wenn Liebe sich austoben kann mit allem, was ich tue, ob ich kreativ unterwegs bin, vielleicht als Künstler oder was weiß ich, wenn ich sage ich mal, ich bin vielleicht ein festgefahrener Orchestermusiker. Mhm. Ich weiß genau, wie Haydn sich an der Stelle spielt und was weiß ich und so. Und jetzt kommt da plötzlich Abenteuer rein.
Ja.
Das steht mir wunderbar vor. Also, Also das ist gerade mein großes Geschenk. Danke cool. dafür.
Ja, du, ich hab zu danken. Nee. Zumal du ja auch ein Mensch bist, der in meiner Wahrnehmung, und ich darf das ja auch genießen, mit total viel Liebe durch die Welt gehst.
Ja, also, absolut. Das ist mir also unglaublich wichtig.
Wunderschön.
Und die hat gerade noch mal so einen Schlag Sahne, weißt du, so ein richtig an Abenteuerlust dazugekriegt, finde ich mega stark. Super. Mhm. Aber okay, ja. Wir haben uns ein bisschen festgebissen, aber das darf ja alles sein.
Bei Abenteuer darf das sein, oder?
Ja, ja. Aber wirklich. Klar. Aber auch bei Freiheit. Aber ja. Du gehst auf das Thema in deinem Buch, also ganz gelassen unperfekt.
Ja.
Also du schreibst es auch in unterschiedlicher Schriftform, weil das sich ja eigentlich ein bisschen widerspricht. Wir können das ja gar nicht unperfekt gelassen hinzunehmen und so. Aber Zuversicht in schwierigen Zeiten
ja.
ist ein großes Thema. Wo nimmst du deine Zuversicht her? Wie leitest du sie ab? Ist da der Verstand derjenige, der den Weg vorgibt? Oder wer hat generell noch Mitspracherecht? Intuition, Herz, Körper, Geist, Seele, was auch immer.
Mhm.
Also diese Zuversicht, wollen wir der mal ein bisschen auf den Grund gehen, weil ich die auch so unglaublich wichtig finde gerade jetzt.
Ja, danke für die schöne Frage. Und ich glaube, alles, was du gerade aufgezählt hast, kann ich an jedem ein Häkchen machen mit Intuition, Körper, Geist, Seele. Wenn es halt eine Haltung ist, dann kannst du dir letztlich gar nicht so nachverfolgen, so im Sinne von, ach, das sind bei mir jetzt so 30% Kopf dies und das.
Ja, ja.
Ich habe irgendwann aber mal, ich glaube, so als Jugendliche geschnallt, dass meine Zuversicht halt irgendwie so mein Glaube ist. Also ich bin jetzt nicht irgendwie gläubig im Sinne einer Religion, aber ich habe das irgendwann mal so, es war jetzt irgendwie kein Aha-Moment, aber ich habe irgendwann mal so für mich innerseelisch herausgefunden mit, ja, okay, alles klar, dass ich, egal wie trostlos, wie traurig, wie schwierig mitunter auch Situationen in meinem Leben waren oder auch immer mal wieder sind, das Schwierige oder das Traurige finde ich immer nur, ne? Also, dass ich dann noch nicht weiß, wann und dass ich noch nicht weiß, wie es wieder besser wird. Aber ich weiß immer, das
ist wieder
genau. Und da habe ich irgendwann mal gedacht, ich glaube, Zuversicht ist mein Nordstern, ist meine Religion, ist das, was mich im Leben leitet. Und das heißt ja im Umkehrschluss nicht überall, und darüber schreibe ich ja auch im Buch, ne, weil toxische Positivität, gerade so auf Social Media, finde ich einfach ganz, ganz furchtbar.
Ja, ja, ja.
Ich glaube einfach auch nicht, dass jede Zitrone, die dir jemand zuschmeißt, daraus Limonade gemacht werden kann. Nein, ich glaube aus vielen Zitronen, zweifelsohne, aber eben nicht aus jeder. Und ich glaube auch nicht, dass überall Konfetti und Glitzer drüber gestreut gehört, denn es gibt ganz viele Dinge, die sind furchtbar und die kann man auch nicht mit, ach ja, wird schon und einfach mal weitermachen. Nee, das wird auch nicht wieder gut. Und gleichzeitig, deshalb sage ich auch mal bewusst nicht aber, gibt es aber so viel Gutes und gibt es so viel Schönes und gibt es so viel Dinge, die funktionieren. Und auch da schreibe ich im Buch drüber, denn ich glaube, wir schmeißen auch mitunter schnell diese Begrifflichkeiten Hoffnung und Optimismus und Zuversicht in einen Topf. Ne, ist ja auch überhaupt nicht verkehrt, weil dann hat man irgendwie so einen großen Eintopf voll guter Energie.
Ja, ja.
Ich wäre die Letzte, die ihn verschmähen würde. Und gleichzeitig glaube ich immer, dass Optimismus ist sowas, ne, legt so die schön die Hände in den Schoß und wird schon. Und Hoffnung ist halt einfach so dieses, ja, ich glaube an was Übergeordnetes, so ich habe da irgendwie wenig Zutun zu. Und bei der Zuversicht, da habe ich für mich immer so das Bild, Zuversicht krempelt die Ärmel hoch und sagt, so, und jetzt gucke ich mal, was ich daran verhindern kann.
Ja.
Ja? Und deshalb leitet mich das.
Und ich habe dann auch immer für mich gesagt, so, ich stelle da den Fuß drauf.
Mhm.
Ich sage nicht, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt und so eventuell. Nein, ich lebe mit unglaublich viel Gottvertrauen, nenne ich das, also auch fern von Religion, sondern dieses Akzeptieren, jetzt nun schon in meine Richtung, weil ich so groß geworden bin im Christentum. Aber das, glaube ich, darf man auch weiter fassen. Und das ist für mich auch ein enormer Anker.
Ja.
Ein enormer Anker, wenn man das haben kann. Hast du das Gefühl, das hast du lebenslänglich sozusagen? Oder ist es auch so, dass man es sich auch immer wieder erobern muss?
Ja, absolut.
Ja, ne? Dieses, ich will nicht sagen, bei jeder Situation neu, aber so ziemlich doch. Also ich muss immer wieder den Fuß drauf stellen und ja. sagen, nee. Also ich weiß noch nicht genau, wie du es auch gerade formuliert hast. Wir hatten sowieso das hier schon vorher vorgestellt oder uns war bewusst, dass wir bei vielen Sachen so ähnlich ticken. Ja, ne? Ja. Wir kennen uns 9 Jahre, wusstest du natürlich als Gedächtnistrainer, genau.
Über meinen Bruder haben wir uns kennengelernt.
Ja, ja, super, es leben die Brüder, ne?
Absolut, absolut, ja.
Und dann, ja, da also Zuversicht in trubeligen Zeiten, nenne ich das ja. Ja. Also ich kann das auch für mich rational dann sehen, dass ich sage, alles andere macht keinen Sinn.
Ja,
alles
schön,
andere
ja.
bringt mich nicht weiter. Mhm. Wie siehst du das? Dein Verstand hat ja ein paar andere Argumente, schätze ich.
Absolut,
noch mal, ne?
Absolut.
Und wie gehst du mit dem um und was bietest du ihm und sagen, also?
Ja, ich finde, manchmal ist es einfach auch so, dass ich denke, das ist jetzt einfach auch mal scheibenkleisterig. Und jetzt gucke ich mal, was ich machen kann. Und auch dann sich immer wieder diese Frage zu stellen mit, ja, aber was ist denn, wenn es klappt? Ja, weil also in so einer...
Also das müsstest du auch bitte nochmal ganz groß schreiben. Ne? Was ist denn bitte, wenn es klappt?
Ja, genau, genau.
Haben wir das noch auf dem Schirm?
Ich glaube, evolutionsbiologisch nicht, ne? Weil also auch da, liebe Grüße in die Steinzeit, war es ja einfach immer notwendig, dass wir uns der Gefahren, die uns sei es jetzt innerhalb der Sippe oder eben außerhalb der viel zitierten Höhlen hätte um die Ohren fliegen können, ist natürlich auch, dass wir so den sogenannten Negativity Bias haben, ja, dass wir eher darauf gepolt sind, was kann passieren, was kann alles schief gehen und es dann einfach wirklich auch immer mal wieder ins Positive zu drehen mit, ja, aber schon mal damit auseinandergesetzt, was passieren könnte, wenn es gut ist. Aber um ganz ernsthaft auch deine Eingangsfrage dahingehend zu beantworten, manchmal lasse ich es auch so stehen, weil wenn es jetzt 10 ätzende Fälle gibt, dann krempel ich mir 7,5 bis 8 Male die Hemdsärmel hoch, spuck in die Hände und denk, ja, was, wenn es klappt? Ja. Aber 2,5 Male hau ich vielleicht einfach auch ins Kissen und weiß ich nicht, bin innerseelisch eine 4-Jährige und heule und dann darf das auch
natürlich
sein.
Natürlich, wunderbar.
Genau. Weil sonst sind wir wieder bei dem toxisch-positiven Wegdrücken, weißt du?
Absolut. Und auch wieder bei dem, was ja über deinem Buch, über allen Themen da schwebt, ne? Mhm. Wie weit machen wir uns selber fertig?
Ja, voll, voll.
Oder wie weit können wir da loslassen? Und da, glaube ich, ist das ein idealer Reminder, dass wir da deutlich machtvoller sind, als wir glauben.
Ja. Und das geht halt natürlich so schnell hops, ne? Wenn wir einfach überall so viel Vergleichsmöglichkeiten via Social Media haben und immer so dann im Irrglauben sind mit uiuiui, bei den anderen geht das ja irgendwie alles ganz leicht von der Hand weg und da glitzert es überall und dies und das. Selbst wenn wir mit dem Kopf natürlich wissen, dass das geschönte Bilder sind, trotzdem macht es ja was mit einem Menschen, ne? Weil wir nehmen es ja trotzdem bewusst und unterbewusst wahr. Und wenn ich halt mein Buch wirklich runterdampfe, nur mit 3 Worten, dann ist das für mich immer Selbstführung statt Selbstoptimierung. Ne? Und auch sich zu optimieren, besser zu werden, große Ziele zu haben, ehrgeizig zu sein, Vollgas zu geben, egal ob im Sport, mit der Ernährung, bei der Arbeit, dies, das. Das will ich überhaupt nicht bewerten. Ich mache das auch mit ganz vielen Dingen.
Ja.
Weil sonst würden wir auch alle weder als Individuum noch als Gesellschaft irgendwie vorankommen. Ne? Ich glaube nur einfach, dass Selbstführung und Selbstoptimierung, da ist ein Unterschied hinsichtlich der Richtung. Und eine Selbstoptimierung, also ganz plakativ runtergedampft, guckt immer in den Mangel. Ja? So, was kann ich denn noch besser machen? Uiuiuiui, und das ist ja noch nicht gut genug und ich muss und muss. Und bei der Selbstführung, da guckst du eher mit, wozu will ich denn eigentlich meine Energie, meine Zeit, vielleicht eben auch mein Geld, mein Fokus, wofür will ich das einsetzen? Also taugt mir das wirklich was und zählt das wirklich auf, sind wir wieder bei den Zielen, ne?
Ja.
Zählt das auf meine Abenteuerlust ein, zählt das auf dies, das ein, ja oder nein?
Das heißt, vielleicht gibst du das auch in dem Buch, ich habe da ja leider noch nicht alles gelesen, so eine Regel, guck mal, was hinter deinen Sehnsüchten tatsächlich steht.
Ja, klar. Also das habe ich da jetzt nicht so explizit ausgeschrieben, aber das ist es letztlich. Ne? Wofür will ich meine Energie? Und auch Energie können wir da ja wieder in jedweden Wegen sehen und für uns interpretieren. Wofür will ich das eigentlich einsetzen?
Ja.
Und warum soll ich dann immer in den Mangel gucken? Und warum soll ich dann immer das machen, was mir jetzt auch wieder ganz plakativ die Werbung und so weiter sagt? Vielleicht habe ich ein ganz anderes Ziel. Und vielleicht muss ich gar nicht Dinge immer besser oder anders oder höher oder schneller oder weitermachen. Vielleicht reicht das einfach und ich darf mal ganz woanders hingucken.
Ja, also ich höre da gerade so Stimmen, können ja nicht in mir sein, ne? Ja, aber ich muss ja meine Miete bezahlen. Ja, aber ich muss ich kenne meine Sehnsüchte, das kann ich alles gerne machen. Ja, aber also unterm Strich kann ich gar nicht anders leben, als ich jetzt lebe, so getrieben, weil und so weiter und so weiter. Ich Sachen bedienen muss, so. Was würdest du darauf antworten?
Ach, ich glaube, vielleicht würde ich darauf gar nichts antworten, weil ich glaube immer, wenn ein Mensch wenn der Leidensdruck nicht hoch genug ist, dass er oder sie sich verändern möchte. Also ich würde mich ja auch niemals hinstellen und sagen, so, pass mal auf, ich weiß, wo es lang geht, lies mal dieses Taschenbuch, ne, dann bist du geheilt. Quatsch, Käse, ja. Also auch, wer bin ich denn, beurteilen zu wollen, was die Lösung für einen Menschen sein könnte. Ich glaube nur einfach, wenn dein Leidensdruck noch nicht so hoch ist, dann kommst du nicht aus dem Quark, dann geschieht keine Veränderung. Und ich finde, die ganz wichtige Gretchenfrage ist immer noch, wozu dient mir denn dieses alte Verhalten noch?
Ja, das finde ich eine ganz wichtige Frage. So.
Weil irgendwann hat es ja mal ein Sicherheit.
Also zum Beispiel. Wäre jetzt die Antwort, glaube ich, dann sein. Ja, mein Sicherheitsbedürfnis, also Leute, ich mag nicht unter den Elbbrücken schlafen. Ja, also brauche da ein gewisses Maß von etwas. Und wenn ich das haben will, dann ist das und das die Folge. Kann man das so sagen? Und wie holen wir, ich sage jetzt mal, uns daraus oder jemand anders daraus? Ich finde es unglaublich toll, dass du sagst, nee, das ist ja gar nicht mein Ansatz. Ich habe auch gar nicht den Auftrag, jemanden irgendwo rauszuholen oder so.
Null.
Aber jetzt sagen wir mal, es ist ja ganz charmant, was ihr da so sagt über Abenteuer und Freiheit und so weiter. Aber ich sehe ja überhaupt keine Tür für mich, weil Sicherheit und das, was ich gerade erwähnt hatte. Also ich glaube, wenn wir da mal intensiver reingucken, wird uns schon was auffallen. Also geht es über die Geldfrage? Geht es über, wer bin ich auf der Visitenkarte? Ne? Also wer so dieses... Was macht mich aus und so etwas, ist es dieses Thema und oder was sollen die Nachbarn denken, ne? Also jetzt fahre ich ein kleineres Auto womöglich oder vielleicht auch gar kein Auto mehr, weil ich ja jetzt in der Innenstadt wohne und eigentlich ja gar keins brauche, aber so dieses, also ich glaube, ein paar Sachen können wir für uns doch nochmal aufbröseln und gucken, was ist es da, was ich doch ändern kann.
Ja. Ja, ich glaube einfach, was du gerade auch skizziert hast, das ist halt ein Füllhorn, ne? Also ganz viele Menschen in meiner Wahrnehmung und halt auch, weil ich ja seit vielen Jahren einfach auch Menschen im Coaching begleiten darf, so dieses, okay, warum hast du denn halt wirklich noch die Handbremse in der Hand, ne? Ja. Also was hält dich denn wirklich noch davon ab? Und natürlich macht das nicht, oder das kenne ich auch von meinen eigenen Themen, natürlich macht das nicht immer Spaß, sich das irgendwie einzugestehen und dann ja auch, ich sag mal so, in 98,5% der Fälle zu sehen mit uiuiui, Thema liegt bei mir. Ich bin eben halt auch diejenige und die Einzige, die es verändern kann. Und auch, was du vorhin gesagt hast, klar hängt da auch ganz viel Strukturelles zusammen, ne? Und wir sind ja auch absolut privilegiert, wenn wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen dürfen. Also es ist mir vollkommen bewusst, dass was du in deinem tollen Podcast spielst mit deinen Büchern, was ich jetzt mit diesem Buch mache, das ist hier Kirsche auf der nochmal extra Vanillesahne mit biologischer Getreidemilch und so weiter und so fort. Ne? Also wenn jetzt jemand alleinerziehend ist, vielleicht von Bürgergeld lebt, vielleicht noch pflegebedürftige Angehörige hat, dann kann er oder sie nicht überlegen mit huiuiui, wie widme ich denn mich jetzt mal meinen Abenteuerwünschen. Und gleichzeitig, damit will ich das jetzt nicht klein machen, weil ich habe gerade gesagt, dass es auch an strukturellen Dingen eben hängt, klaro, weil ich habe die Haltung, dass nicht jeder und jede Glück des Schmiedes ist. Zu einem großen Teil, aber wenn wir eben strukturelle Bedingungen haben, die ganz, ganz ätzend sind, dann.
Oder jetzt im Krieg hängen.
Absolut, also das ist natürlich das absolute Worst-Case-Szenario, dann geht das nicht. Und gleichzeitig glaube ich eben immer so, sich dann auch wieder zu überlegen, wenn wir jetzt jemanden haben, der hat die Bedingungen und der ist aber auch noch in der Opferhaltung und sagt, ja, aber ich muss ja hier Geld verdienen. Und auch da wieder, ne, zwischen Miete für x Euro und unter der Brücke schlafen, gibt es ja auch noch 253 Rausstufen. Ne? Sich ja auch wieder genau zu fragen, was bin ich denn auch bereit zu geben und abzugeben? Ist der Wunsch denn wirklich so groß, dass ich auch sage mit, okay, da trete ich zurück? Und vielleicht noch als letzten Gedankensplitter daran anknüpfend ist ja auch die Frage, jedes Vorhaben, ne, ob das jetzt was ganz, ganz Großes ist oder eben so, wie lade ich ein bisschen mehr Abenteuer in mein Leben ein, wieder runterzudampfen, was ist denn in drei Teufelsnamen der allererste, winzigste Schritt, um dem ein bisschen näher zu kommen?
Ne? Und der verändert ja alles.
Absolut. Und wenn ich natürlich irgendwie, denke mit uiuiui, ich möchte irgendwie mein Haus renovieren, weil ich will nachher hier und die Veranda und dies und das. Ja, aber dann kann ich ja erstmal überlegen, was wäre denn jetzt der allererste Step?
Ja.
Vielleicht Müllsäcke und Kartons zu bestellen, damit ich das alte Geraffel irgendwie wegbekomme. Ne? Also wirklich jetzt das ganz basal runterzudenken, was ist der allererste Schritt für die Veränderung, die ich in mein Leben holen will?
Ja, finde ich einen sehr, sehr schönen Punkt und sehr einprägsam. Und also ich sage auch manchmal zu den Menschen, und dann mach nur diesen einen Schritt. Das heißt, die Kinder aus dem Haus sind, dann. Wenn dann.
Absolut.
Hattest du vorhin schon erwähnt. Und zu sagen, okay, dann mach jetzt nur diesen einen Schritt.
Ja, ja.
Und du darfst gar nicht weitergehen und so. Und dann gucken wir, was passiert. Ja. Da ist es so irre, was sich dann für Türen auftun. Ich habe das so oft in meinem eigenen Leben erlebt.
Ja, ich wollte gerade sagen, du bist ja das beste Beispiel.
Ja, also einfach ausprobieren, also einfach genau, das in Anführungsstrichen oder so. Und aber was da alles möglich ist, ist schon so sensationell. Aber ich kann dich natürlich nicht hier vom Tisch lassen, ohne das digitale Dauerrauschen angesprochen zu haben. Ja. Dem bist du ja schon so auf die Pelle gerückt, diesem Thema.
Ich sitze selbst hüfthoch drin.
Ja, okay. Erzähl mal, du sitzt selber hüfthoch drin und trotzdem, weiß ich, gibst du Workshops, Seminare, du gehst in Firmen und hilfst aufs Fahrrad da und sowas alles. Also das ist schon sensationell. Merken wir diesen digitalen Dauerrausch überhaupt noch?
Da frage ich dich mal zurück. Also,
so war das nicht gedacht.
Also dadurch, dass ich ja auch deinen Arbeitsalltag ein bisschen kenne und weiß, wie umtriebig du bist und du kriegst x Anfragen für Reden, ja auch nicht nur in Deutschland und hast ganz viel Werbeanfragen und hast mega große LinkedIn-Kanal, Social Media Podcast. Also du bist ja da auch das Paradebeispiel einer Frau, die seit Jahren nicht nur hüfthoch, sondern auch knietief im digitalen Dauerrausch sitzt. Also wie nimmst du deinen wahr und wie gehst du damit um?
Ja, also ist ja nicht in Ordnung, dass du mich
Entschuldigung, ich komme noch, ja.
Ja, aber es ist tatsächlich, war ich ja gerade im Urlaub und habe ich gemerkt, also ich bin auch süchtig, ne? Was ich behaupte mir selber gegenüber, ne, ist, ich mache das alles so unglaublich gerne. Ich schreie überall hier, dass ich das machen darf mit meinen 78 und so etwas. Das kann man aber hinterfragen. Ne? Was ist daran denn so wahr und was möchtest du anders haben und so weiter. Also insofern, da stecke ich wirklich selber auch knietief drin. Aber das Bewusstsein, dass ich mir sagen kann, ich entscheide das alles selber, ich kann von heute auf morgen sagen, mache ich nicht mehr in Zukunft und so und Ende, erleichtert es mir. Es erleichtert mir, ich wohne ja so ein bisschen am Stadtrand von Hamburg, im Gegensatz zu dir.
Ja.
Ich kann mir auch sagen, ich könnte jederzeit in die Stadt fahren. Ne? Ja. 20 Minuten, wenn es gut und Hamburg Ferien hat, ne? Sonst eine halbe Stunde oder so oder mehr. Dieses, ich könnte, wenn ich wollte, das scheint mir unglaublich viel Freiheit zu geben.
Weil es ist ja Freiheit. Es ist ja die Freiheit, ja, es ist ja eine Wahlfreiheit.
Ich nehme sie ja nicht wirklich wahr.
Aber manchmal reicht das. Also manchmal reicht es ja einfach, im Kopf zu wissen,
ja,
ich könnte, wenn ich wollte, dann. Ja. Kursiv gedruckt, Konjunktiv und so weiter und so fort.
Aber also ich habe mich abgefeiert, als ich mal einen so hohen Auftrag hab Platz gelassen.
Oh, ich erinnere mich. Ja. Ja, da habe ich dich aber auch, also jeder, der das wüsste, würde Greta mehr als abfeiern.
Gratulieren, ja. Absolut. Also, dass ich diese
so viel Zylinder habe ich nicht,
also ich vor dir zu ziehen. Geld, ich bin nicht reich und diese Freiheit zu haben.
Voll.
Also, da habe ich sie mal ausgespielt, die Karte,
ja,
sozusagen.
Ja, total.
Da habe ich gesagt, no, jetzt ist Ende.
Ja, wow, ja.
Und sonst schreie ich eigentlich überall hier und sage, mein Gott, wie spannend. Und ja, klar. Oh, diesen Artikel schreibe ich auch noch eben und das ist ja alles. Ja,
aber mache ich auch im Urlaub. Aber da sind wir auch wieder bei der Neugier, ne? Und auch das eint uns ja in unseren Themen, die wir spielen und der Art, wie wir arbeiten. Und bestimmt geht das auch ganz vielen aus deiner, von deiner Hörerschaft so. Ganz viele Art von Arbeit ist ja auch nie beendet. Also wann will die Steuerberaterin in der mittelständischen Kanzlei, die Partnerin ist, irgendwie sagen mit, ja, ach Mensch, jetzt ist ja hier, das soll erfüllt. Oder die Grafikdesignerin oder dies und das. Also ganz viele Art von Wissensarbeit. Und ich störe mich offen gestanden an diesem Begriff Wissensarbeit, ne? Weil wer sagt, dass eine Floristin oder eine Klempnerin nicht auch Wissensarbeit machen, ne? Sondern es ist ja einfach dann ich meine damit einfach nur Schreibtischtäter, die größtenteils hinter einem Laptop mit einem runden Rücken, ich spreche von mir, sitzen. Das ist ja in der Regel nie zu Ende. Also wir können ja immer noch mehr machen. Es gibt ja immer noch diesen einen Auftrag und diese eine Idee und das, was unvorhergesehen hineinkommt. Und da ist es dann natürlich eine Frage, deshalb also Grüße an den digitalen Dauerrausch. Was ich dahingehend, womit ich mich beschäftige, sind halt die Themen Fokus, Produktivität und mentale Erholung. Weil das kenne ich aus dem eigenen Erleben und das ist halt auch dieses, ne, du hast gesagt, ich mache das lange, ich toure seit 8 Jahren mit Stopp den digitalen Dauerrausch, darf ich durch Organisationen und auf Konferenzen sein. Und das, was ich vor 8 Jahren angefangen habe, hat mit dem, was ich heute mache, nur noch wenig gemein, weil das entwickelt sich weiter durch Rückmeldung von den Teilnehmenden, durch neue Erfahrungen, die ich mache, durch Dinge, durch neues Wissen, was ich durch Podcasts bekomme, durch Bücher, dies, das. Und deshalb und vor allem durch KI oder durch das Nutzen, Nutzen von generativer KI, ist das Ganze ja quasi nochmal, ich will jetzt nicht so eine bescheuerte Pandemie-Vokabel wie unters Brennglas Brandbeschleuniger gekommen. Aber es ist ja so. Und im Dauerrausch, da haben wir einfach ein viel zu viel an Informationen. Und durch KI kommt ja nochmal ein viel zu viel an möglichen Entscheidungen, die wir treffen müssen. Weil wir können uns ja immer nochmal eine Ausgabe geben lassen. Aber wir müssen sie auch immer prüfen, weil natürlich ist die KI per se dumm und gucken mit, Alter, was hast du denn da herausgegeben? Ja. Das heißt, wir haben nicht nur zu viel an Informationen, sondern wir müssen auch immer noch wieder Entscheidungen treffen. Und wenn ich sage, ich beschäftige mich mit Fokus, mit Produktivität, mit mentaler Erholung, geht es für mich immer in so einer Kombination aus Coaching-Fragen auf einer Metaebene in Kombination mit ganz konkreten Strategien. Um dir ein Beispiel zu bringen, werde ich auch immer nie müde, wenn ein mehrgewichtiger Mensch sagt, ich möchte abnehmen, dann kann man ihm oder ihr sagen, pass mal auf, isst die und die Dinge, die isst du nicht und du machst mal das Training. Dann wird der Mensch über Wochen und Monate bestimmt an Gewicht verlieren. Doch wenn der sich nicht wieder im stillen Kämmerlein fragt, warum, wozu greife ich denn jetzt abends zur zweiten Tüte Chips, zur dritten Flasche Rotwein, zur vierten Schokolade, weil ich vielleicht einsam bin, weil ich gelangweilt bin, weil ich Trost brauche, dann nützen ja die besten Diät-Tipps nichts. Nee. Und deshalb mache ich das auch mit Fokus, Produktivität, mentaler Erholung genauso. Wenn die Menschen sich nicht ganz ehrlich fragen, wann wird's denn bei mir auf der Arbeit kippelig mit dem Fokus, mit der Produktivität, mit dem Erholen, weil ich da vielleicht auch, vielleicht bin ich sogar unterfordert, ne? Bore-out, ja, sagt man dann ja schon, ja? Oder ich kann unter den Arbeitsbedingungen nicht arbeiten, weil ich vielleicht viel remote arbeite oder vielleicht auch im Umkehrschluss, weil ich in einem rappeligen Großraumbüro bin. Wenn wir uns nicht erstmal diese ganz basalen Fragen stellen, dann muss ich nicht mit Zeitmanagement um die Ecke kommen. Wobei ich immer lieber von Energiemanagement spreche, weil Zeit kannst du nicht managen.
Nee.
Genau, und ich glaube eben, lange Rede kurz, es gibt nicht die eine Lösung, sondern für jeden Menschen gibt es eine individuelle Lösung. Und wir dürfen uns halt erstmal die Fragen stellen, wann wird es denn für mich brenzlig?
Ja, und aber ich möchte gerne nochmal, dass du bitte mentale Erholung erklärst, wie das sein kann. Wann tritt die ein? Okay, auch alles individuell sicherlich, aber was verstehst du darunter?
Ja, ich finde es immer schade, wenn Menschen so auf ein Wochenende oder auf einen Urlaub hinjachtern mit so, oh, wenn, dann sind wir auch wieder bei dem eingänglichen wenn dann, ne? Oh, ja. Wenn das vorbei ist, dann. Ja, aber das Schlimme ist ja, wenn dich die Arbeit offenbar so sehr auslaugt oder das, was dich sonst noch umtreibt, dass du dann wieder so eine, ich lechze nach dieser Insel, dann tanke ich auf. Sondern bestenfalls haben wir ja einfach auch während anstrengender Phasen bei der Arbeit, mit der Arbeit, mit der Familie, mit babam, babam, also diesem ganzen Tornister, den wir da jeden Tag irgendwie auf unseren Schultern rumtragen. Bestenfalls auch immer kleine Inseln, wo wir ins Kontrastprogramm springen, um uns eben wieder zu erholen. Und auch da, genau wie du sagst, es gibt natürlich keine individuelle Lösung. Ich glaube nur einfach immer wieder, dass es wichtig ist, dass eine Pause, dass eine Erholung ein Kontrastprogramm zu dem bildet, was wir vorher gemacht haben, was uns angestrengt hat.
Ja.
Und wenn ich beispielsweise jemand bin, der oder die stark kognitiv gefordert ist, vielleicht Fristen, Abgabedruck hat, viel im strukturierten, im analytischen, im logischen Denken gefordert ist, mit einem runden Rücken vorm Laptop in einem Büro hockt, dann ist es vielleicht ein Kontrastprogramm, in die Aufrichtung zu kommen, vielleicht ein paar Meter zu gehen. Ja, man muss ja nicht irgendwie immer gleich, weiß ich nicht, High-Rocks-Training oder irgendwie einen Marathon laufen, sondern einfach leichte Bewegung. Und dass ich dann dafür Sorge trage, dass ich andere Gehirnbereiche ins Spiel bringe und Logik und Analyse und Struktur mal außen vor lasse und denke mit, nö, jetzt plaudere ich mal mit ein paar Leuten, ich lese 2, 3 Seiten im Krimi, dies, das. Also wieder ganz basal und es ist ein Kontrastprogramm.
Okay, das ermöglicht mir, aus dieser Schleuder da oben rauszukommen.
Bestenfalls ja. Also wenn du halt für dich herausfindest, was ist für mich mein Kontrastprogramm, und auch dahingehend nochmal an mein Buch anknüpfend, alles, was dann rum so mit Self-Care, es muss ja auch immer gleich eine Anglizisme sein, ne? Ja. Ich sage immer lieber Selbstfürsorge und glaube dann auch immer nicht Selbstfürsorge, sondern Selbstverantwortung, weil ich kann nicht sagen mit Uiuiui, Self-Care, Selbstfürsorge, das gebe ich jetzt an die Meditations-App ab, das gebe ich jetzt ans Yoga-Retreat ab, das gebe ich jetzt an den Duftdiffusor ab. Schön und gut, ja, es sind ja alles irgendwie tolle Accessoires, doch in erster Linie sind wir ja in der Eigenverantwortung aufgerufen, mal zu gucken, wo bin ich denn in der Selbstverantwortung mit so basalen Dingen wie Schlaf, wie Ernährung, mit Bewegung, mit Verbindung, genauso auch mit Stille. Also ich bin jemand, ich bin häufig gern quirlig und ich habe viel Extrovertiertes in mir. Und genauso habe ich ganz viel Hallo-Danke-Tschüss-Tage, wo ich niemanden sehe und bei mir einfach in meiner kleinen Wohnung hinterm Rechner rumnörde. Ne? Also das braucht es genauso. Also für mich jetzt.
Ja, ist beides im Programm. Und
voll. Und deshalb vielleicht, entschuldige, nur noch ein letzter Gedanke, weil ich gerade dieses Self-Care-Thema ansprach, dass, darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass uns in Social Media ja häufig auch eine Welt verkauft wird, wie Self-Care auszusehen hat. Ja, es ist alles ganz, also jetzt auch wieder sehr runtergedampft von mir und auch selbst in Klischees gesprochen. Es ist alles clean, es ist alles aufgeräumt, es sind alles matte Farben. Dann ist da irgendwie eine super normschöne Frau in einer Yoga-Buchse mit dem, weiß ich nicht, Detox-Tee in der Hand. Das hat ja alles seine Berechtigung, aber ich glaube, es gibt einfach so viele Facetten von, wie kann Erholung für dich persönlich denn aussehen? Und in meiner Wahrnehmung bietet gerade Social Media da einfach sehr wenig Facetten.
Ja, das habe ich jetzt, also was mich immer anspringt, das sind dann immer nur Menschen bis 50, die da abgebildet sind. Danach, die sind ja nicht mehr sichtbar, aber das ist ein ganz anderes Thema, das machen wir hier jetzt nicht auf. Was ist es für mich, dieses, das Schlimme bei mir ist, ich weiß, ich habe gefühlt seit einem Jahr nicht mehr gemalt.
Wow.
Ja,
also, und hier oder, hängen so viele schöne Bilder von
ja,
dir.
Ja, die sind super schön. Älter, die sind alle schon älter. Aber, und ich weiß, beim Malen ist es so, ich muss eigentlich nur den Krempel auf den Tisch legen. Ich male selten an der Staffelei.
Ja.
Und dann fährt mein System schon runter. Weil wenn ich male, geht nichts anderes mehr durch den Kopf. Dann bin ich so in diesem Bild hier drin. Und wieso bitte mache ich das dann nicht?
Weil es viele Dinge gibt vermutlich, die dich beruflich einfach umtreiben und wo...
Ja, aber ich meine, du hast Gott sei Dank vorhin dann von dem Gedanken abgelassen, ne? Aber ich sitze ja wirklich manchmal 10 Stunden am Rechner.
Ich weiß, dass du das machst, ja.
Du wolltest mich nicht so in den Schlamm reiten, dass du die Frage nicht weiterverfolgt hast, ne? Also okay, ich sehe nicht fern, also insofern ist das nicht mein Thema. Aber ich weiß genau, ich würde 3 Stunden in der Woche locker mal. Und ich muss auch nicht viel aufbauen, dass man denkt, ah, das ist so mühsam, das alles in 5 Minuten hier auf dem Tisch, das ist alles im Nachbarraum sozusagen. Also, wo ich mich auch schon oft frage, da hast du ein Rad an. Hast ein Rad an, wieso machst du es nicht? Du weißt es doch. Also, also man darf immer wieder selbst sich hinterfragen.
Wenn man das möchte.
Ja, und genau. Und ich denke, ich bin sowieso viel mehr gefordert mit 78. Ja. Also wenn man mit 50 jetzt sagt, hier, oh Leute, ne, ich mache das alles locker und mit links und so weiter, das ist eine Sache. Aber ich weiß ja schon, dass... Okay, ich habe wohl beim lieben Gott 10-mal hier geschrien, als die Energie verschwunden
wurde. Ja, ich glaube, ich könnte vermuten, dass du noch häufiger gerufen hast. Ja,
also da, ich weiß auch nicht, wie das sein kann, aber es ist so. Und aber trotzdem müsste ich es allmählich begriffen haben. Ja, das, ja, du lachst so herrlich dabei, aber ich finde es schon erschreckend, dass ich mich nicht selber so... darf ich meistens mal sagen, so wertschätze, das sind jetzt aber Formulierungen, die entstehen hier gerade am Tisch, dass ich mich offensichtlich nicht so wertschätze, dass ich, sagen wir mal, meinem Körper und meinem Geist diese Pause gönne. Müsste ich doch dann so hart mal formulieren, ne?
Ob du das also müsstest, weiß ich nicht. Aber die Frage ist ja dann auch, also wie viel Bock hast du halt wirklich aufs Malen? Und was
eigentlich male ich wahnsinnig gerne.
Ja, also was müsste passieren, heute ist ja Dienstag, dass du innerhalb der nächsten Tage jetzt wirklich, also hier auf diesem wunderschönen großen Tisch in deiner Wohnung, in deinem Haus, was müsste passieren, damit du jetzt wirklich in den nächsten Tagen wieder malst?
Also ich könnte mir als Hilfsmittel jetzt schon mal Farben raussuchen und sich mal meistens in Öl. Dann kann das auch Zeit rumstehen und dann kann man wieder weitermalen. Also bei Acryl geht das ja alles nicht so. Und aber das wäre jetzt ein Hilfsmittel.
Du warst ja nicht verkehrt.
Ja, aber du ahnst auch nicht. Der Tisch ist wirklich groß. Ich kann immer noch an der anderen Seite was anders machen, weißt du, so.
Klar.
Ich kann da auch wieder dran vorbeigucken. Das ist, nachher ist das eine Deko da auf dem Tisch, weißt du, sowas. Aber
aber dann eine andere Frage. Was gibt dir denn noch Erholung im Gegensatz zur Schreibtischarbeit, zum Texten, zu Social Media, zu Anfragen beantworten?
Also das ist, also ich habe 3 Orte, wenn man so will. Einmal ist es das weiße Sofa draußen vom Fenster,
super
auf
schön.
Der Terrasse, da zu sitzen und im Schneidersitz oder auch meinetwegen anders und dann Bücher lesen. Aber um durch die Bücher nicht zu schnell durchzuhuscheln, streiche ich auch viel an mit dem Bleistift und schreibe mir dann auch wieder Sachen raus und also sowas zu machen. Das gelingt mir auch auf der auf einem Liegestuhl draußen auf der Terrasse. Es gelingt mir nicht im Sofa drin.
Ah, okay.
Da sehe ich immer, was ich jetzt noch tun könnte oder sowas.
Ja.
Das ist komischerweise. Und in meinem Bett. Also ich kann ja nachts unglaublich gut abtauchen in Bereiche. Aber ich habe mich neulich auch dabei erwischt, also wo ich auf dem Handy 3 Stunden nachts ein Konzept entwickelt haben,
wow,
mit ChatGPT.
Wow.
Also ich war so im Höhenrausch und dachte, ja, natürlich, die Facette, die brauche ich auch noch. Und das noch.
Ja,
und ja, lass uns da mal reintauchen.
Dass ich hinterher dachte, hast du dann auch alles dran.
Also, aber den Flow zu unterbrechen, der wäre nicht in Frage gekommen.
Ja.
Also das sind meine 3 Orte. Mhm. Bett, Sofa, Sofa draußen und einfach so ein Liegestuhl.
Mhm.
Und das mache ich richtig, richtig gerne. Also dieses Notizbuch nenne ich das jetzt mal in A4. Mhm. Das ist schon so farbig toll gestaltet.
Ja.
Ich habe es mal geschenkt bekommen. Hat draußen so dran mit einem elastischen Band, wo farbige Stifte drin sind, Radiergummi Klebis und sowas. Also mir kann nichts passieren, wenn ich das dabei habe. Da kann ich mich da reinschmeißen in so Themen. Ja, also das schon. Aber das mit dem Malen, also ich habe, oder meine Kinder haben mir das geschenkt, oder die Jungs mit ihren Frauen hier bei mir zusammen malen. Und
toll.
Dann hieß es immer, ich mache mich, warum malst du nicht? Ich fand das alles so geil. Und also auch die Enkelkinder, dann hatte ich kleine Leinwände da besorgt und sowas alles. Dann bin ich schon, mehr brauche ich dann nicht. Ne?
Ja.
Das ist schon, und dann habe ich auch gemerkt, also ich male auch gerne alleine für mich eben so. Mhm. Und wenn es hier bei mir zu Hause ist, dann scheine ich auch immer ein bisschen in der Gastgeberrolle zu sein, hier was zu trinken,
Einen
kleinen Snack oder sowas. Also das habe ich dann auch bei mir beobachtet. Aber das ist auch schon was Tolles, mit Freunden zusammen das zu machen oder auch mit jemandem, der behauptet, ich kann nicht malen. Und dann sage ich, okay, machen wir hier.
Schauen wir mal. Ja.
Schauen wir mal. Und sowas, das macht mir auch Spaß. Aber dieses, wieso ich selber mir das nicht kann, so muss ich das ja eigentlich formulieren, ist hier jetzt gerade noch mal sehr auf den Punkt gekommen.
Mm-hmm.
Ja. Also jedenfalls, du gehst in deinem Buch, lass uns das doch auch noch mal ein bisschen zusammenfassen, mit uns ganz normalen Sterblichen um. Keiner ist dabei perfekt und das wird auch gerade ganz gefeiert. Hier in deinem Buch ganz gelassen unperfekt. Ja, klar, ich weiß, der Chirurg muss alles perfekt machen, wenn er mich operiert und sowas, alles diese Ausnahmen. Aber wir gehen ja hier so vom Alltag aus und vom ganz normalen Leben und was man da machen kann und wie man da entspannter werden kann. Nicht als Ratgeber, Selbsthilfebuch erstens, zweitens, drittens, sondern als Ideen, guck mal dahin, guck mal hierhin. Und also ich bin schon davon überzeugt, ich merke es ja hier jetzt schon in unserem Gespräch, wie du mich auch hier an die Hand genommen hast, einfach mal, ne, was brauchst du da, was steht dahinter, dem vordergründigen Bedürfnis und so etwas. Also das ist wunderbar, dass dieses Buch in die Welt gekommen ist. Lena, was haben wir noch vergessen zu erwähnen und was sollte man wissen, wenn man, also dich findet man auf deiner Webseite, ist ja klar, mit allem, was dazugehört, mit auch den Wahnsinnskundennamen, die da von Porsche, Vodafone, Siemens, Unilever, Techniker, Krankheit, was weiß ich, also ne, auch beim Reeperbahn-Festival hast du irgendwo mit die Feder geschwungen, das musst du mir gleich nochmal erklären, was das da auf sich hat. Also du bist so vielseitig unterwegs und hast so viel Freude daran, dich in solche Themen reinzudenken. Das spürt man auch jedem deiner Werke an und auch dem Buch an. Das wird nicht irgendwie auf die Schulter gelegt, sondern hey, lass uns doch mal gucken. Und was sollten denn meine Hörer noch wissen von dir?
Puh, also erstmal tausend Dank für die warme Dusche und die Wertschätzung. Und vor allem, du hast vorhin gesagt, ich habe dich an die Hand genommen. Ich würde eher sagen, wir haben uns an die Hand genommen, weil es ist ja irgendwie immer ein gemeinsames.
Ja, aber,
und wenn du nicht mir so schöne Fragen stellst oder auch mich ja auch so inspirierst seit 9 Jahren und hoffentlich noch ganz, ganz viele Jahre weiter,
unbedingt,
dann könnte ich ja auch nicht so wirken und schaffen, wie ich das tue. Deshalb, es ist immer eine Wechselwirkung, ja, egal egal, ob jetzt charmant, mit dir als, charmant. Ist ja so, ob jetzt mit dir als einzelner Freundin oder halt den Menschen, denen ich bei Vorträgen, in Workshops, in Firmen begegnen darf. Und deshalb also runtergedampft in einer Nussschale, wenn du mich fragst. Also in dem Buch geht es letztlich darum, wie wir in einer Arbeitswelt aus Dauerrausch, aus Selbstoptimierung, jetzt kommt ja noch KI on top, aus toxischer Positivität, aus Social Media Druck, wie wir da eigentlich bei uns bleiben können. Ja? Ohne uns zu verbiegen und ohne jetzt zu sagen, oh, jetzt coache ich mich hier hoch, weil nee, es ist kein Coaching-Buch, weil ich bin ja selbst eine Suchende. Und wenn irgendein Mensch ein Müh daraus mitnehmen kann, was sein oder ihr Leben irgendwie auch nur ein Müh verändert, es muss ja gar nicht mal verbessernd sein, es kann ja auch erstmal schlechter werden, damit es dann besser wird, dann bin ich happy. Und vor allem bin ich happy, dass du mich hier eingeladen hast.
Das war mir ein Vergnügen und ich danke dir von Herzen. Und ihr findet alle wichtigen Adressen unten in den Shownotes und wo sie überall stehen. Und wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht auch so komische Themen hat im Leben, dann gerne weiterschicken. Mich würde das sehr, sehr freuen. Und wie gesagt, das Buch kann jetzt schon gekauft werden. Und alles Liebe euch und alles Liebe dir, liebe Lena. Und bis demnächst.
Tschüss. Dankeschön, Greta. Tschüss.